Also Sie sind ja ein paar Überlegungen zu der Finanzkrise versprochen. Und damit sich niemand betrogen fühlt, will ich gleich vorweg sagen, was nicht zu erwarten ist. Dann kann man sich ohne Obolus verabschieden, wenn man das erwartet hat. Dass es nicht um Ratschläge geht, wie man aus ihr rauskommt, dürfte gleich klar sein. Es geht aber auch nicht um eine Einschätzung, wie schlimm sie ist, wie lange sie dauern könnte, wann sie aufhört und wen sie noch alles ergreift. Und auch nicht um die Vorstellung von Alternativen, wie sich im Kapitalismus Krisen vermeiden ließen. Sondern es geht nur um ein paar Überlegungen zu der Frage, was eigentlich in die Krise geraten ist. Also mit anderen Worten, was Finanzmärkte überhaupt für Veranstaltungen sind. Eine Sache, deren Erläuterung ich mich über die Frage nähern möchte, was da eigentlich gehandelt wird auf diesem Markt. Das wird so ungefähr 2/3 oder 3/4 der Zeit einnehmen, bevor man sich dann überhaupt erst denke, es ist sinnvoll, zu der Krise und der Art des Umgangs mit dieser Geschichte was zu sagen. Ihr müsst sowohl, wenn es euch irgendwie zu langwierig vorkommt, wie wenn es euch unverständlich wird, müsst ihr euch gleich irgendwie melden, weil es soll nicht einfach hier am Interesse völlig vorbeigehen, was ich hier erzähle. Ich will den ersten paar Überlegungen vorstellen, die Leuten, die sich länger mit Marx beschäftigt haben, sicher nicht fremd sind, aber vielleicht auch in dem für solche Leute mal wert sind, dass man sich wieder daran erinnert. Auch die sich noch nicht damit beschäftigt haben, die sollen es hoffentlich verstehen. Und wenn sie es nicht verstehen, sollen sie sich gleich melden. Du sitzt ja auch gleich hier vorne, kannst das halt immer gleich immer mal machen. Zu der Frage, was ist denn überhaupt der Stoff? Was sind denn Finanzmärkte, womit befassen die sich? Kann man ja mal als erstes die schließende Formel sagen, auf diesem Markt werden Schulden gehandelt. Und diese Schulden haben die Eigentümlichkeit, dass sie für den, bei dem sie gemacht werden, Geld abwerfen. Also Geld verleihen bringt Geld. Und das ist einem jeden ein sehr selbstverständliches Verhältnis, eine Sache, wo wahrscheinlich jeder so denkt, das ist doch gar kein Aufhebenswert. Denn das ist doch wohl klar, dass wenn man jemandem Geld leiht, man es irgendwann wiederkriegt und vielleicht noch was dazu. Rechtlich ist die Sache ja auch so einfach und auch gleich in Ordnung. Das ist alles rechtlich vorgeschrieben, dass es auf diese Weise abläuft und dass einer, der dem anderen Geld leiht, ein Recht drauf hat, eben das im versprochenen Zeitraum wiederzukriegen und Zinsen zu kassieren. Der Umstand, dass es rechtlich so eine einwandfreie Sache ist und dass es auch jedem geläufig ist, beantwortet allerdings noch nicht die Frage, was der ökonomische Grund dafür ist, dass das schlichte Herleihen von Geld mehr Geld nach sich zieht. Wo kommt denn das Geld dann eigentlich her? Dadurch, dass es rechtlich vorgeschrieben ist, ist ja noch nicht die Quelle identifiziert. Man kann jetzt natürlich gleich in die Richtung weiter denken, naja, es gibt mal immer Leute, die brauchen Geld für was auch immer, und dann ist es gut, wenn es jemand gibt, der ihnen was leiht. Wenn jemand sowas denken sollte, quasi die Ableitung des Kreditwesens aus der Verlegenheit, dann brauche ich Ihnen ja hier in Frankfurt bloß an die Größe der Bankentürme zu erinnern, um irgendwie plausibel zu machen, dass auch eine große Summe von Verlegenheiten, also quasi bei Leuten, die aus irgendwelchen Gründen zufällig mal Klammen sind, also aus einer noch so großen Ansammlungen eben von Bedarf nach Lückenbüßerei sich nie und nimmer ein Gewerbe entwickeln könnte, das in allen Statistiken über fortgeschrittene kapitalistische Nationen als das größte, zweit- oder spätestens drittgrößte Gewerbe der ganzen Nation rangiert. Wenn in diesem großen Stil mit Schulden, also mit dem Herleihen von Geld, Geld zu verdienen ist, dann ist mal so viel klar, dass die Grundlage dafür ein sehr solides, in dieser Gesellschaft sehr wesentliches, dauerhaftes Bedürfnis ist. Und dieses Bedürfnis, das mag zwar jeder verspüren, der sich mal was kaufen möchte, das er sich nicht leisten kann. Bloß um diese Art des umgedrehten Sparens, man leiht sich Geld, um sich was zu kaufen, was man sich sonst nicht leisten kann, und stottert es hinterher ab. Das wäre auch, selbst wenn man alle Konsumenten, die dieses Bedürfnis verspüren, zusammennimmt, eine sehr schmale, sehr unsichere und sehr lächerliche Basis, um diese gigantischen Banktürme darauf zu errichten. Damit aus hergeliehenem Geld mehr Geld wird, muss zwischen dem Herleihen und dem Zurückzahlen mit Zins, zwischen dem man gibt Geld hin und man kassiert die Tilgung und den Zins dazu, also muss als Grund dafür, als Quelle dafür, dass eine Geldvermehrung stattfindet, zwischen dem Herleihen und dem Zurückkriegen was Substanzielleres passieren, als dass ein Konsument sich zwischendrin ein Auto kauft und das gekaufte Geld eigentlich für einen Gebrauchswert verdreht. Was dazwischen stattfindet, ist eigentlich auch niemandem ein Geheimnis. Weshalb ich das aber so ausführlich erzähle, da kommen wir nachher noch drauf. Sage ich gleich noch einen Punkt dazu, damit ihr euch nicht ganz so sehr wundert, dass ich so weit aushole. Was dazwischen stattfindet, das ist die Aktion, die man Geschäfte machen in der Marktwirtschaft nennt und die ja auch mit dem Ausgeben von Geld immer anfängt. Um aus Geld mehr Geld zu machen, darf man es nicht behalten, sondern muss man es ausgeben, aber für was Gescheites, nicht dafür, dass man was vom Leben hat, sondern dafür, dass man sich was Gescheites dafür kauft, nämlich Produktionsmittel, mit denen man was anstellen kann. Und jetzt Produktionsmittel im weitesten Sinne, ihr braucht jetzt nicht an irgendwelche besonderen Fabriken zu kennen. Das Produktionsmittel kann auch im Ernstfall eine kleine Kneipe sein, in der man seine Dienste anbietet. Auf alle Fälle muss das Geld, das man ausgibt, produktiv verausgabt werden, in dem Sinn, dass man was herstellt, eine Ware oder einen Dienst oder was auch immer, mit dessen Verkauf man mehr Geld erlöst, als man vorher reingesteckt hat. So simpel läuft die Logik des Geschäfts. Das ist die Art und Weise, die man richtig nachverfolgen kann. Wie wird denn aus dem Ausgeben von Geld mehr Geld? Nicht von selbst, sondern dadurch, dass zwischendrin was produziert wird. Was auch immer. Jedenfalls etwas, was hinterher Absatz findet. Und was hinterher mehr Geld einbringt, als vorher in die Fabrikation von einer Ware oder von einem Dienst reingesteckt worden ist. Jetzt werdet ihr nicht erwarten, dass ich die elementaren Weisheiten der klassischen politischen Ökonomie und von Marx hier auspacke und euch erzähle, worauf die Produktion von Geld letztlich dann innerhalb dieses Prozesses beruht. Ich sage jetzt das einfach mal so quasi als telegrafische Mitteilung, dass es da schon schwer auf die Arbeit ankommt und dass die mehr an verkäuflichen Gütern, an Werten schafft, als sie selber kostet. Aber dieses Thema der Arbeit, da werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen, das lassen wir jetzt erstmal so auf sich beruhen. Auf alle Fälle wird da was produziert. Und es wird eine Sache produziert, die die Bestimmung hat, zu Geld zu werden. Auf die Art wird zwischendrin in dem, was man in der Marktwirtschaft Produktionsprozess nennt, Geld produziert. Über das, was man in diesen Produktionsprozess hineinsteckt, hinaus. Und das ist die wirkliche und substanzielle Quelle dafür, dass durchs Hergeben von Geld unter dem Namen Zins Geld verdient werden kann. Damit ist jetzt mal für unsere Bedürfnisse, denke ich, die Frage, was ist denn die Quelle für diesen Geschäftszweig, der sich eher selber inzwischen glatt als eine eigenständige Industrie bezeichnet. Was ist denn die Quelle davon? Zur Hälfte beantwortet. Nämlich, damit wird das produktive Verwenden von Geld quasi eingerahmt. Zu diesem produktiven Verwenden von Geld, da kann man auch dazu sagen, da wird aus einer Geldsumme Kapital. Und aus einer Geldsumme wird Kapital dadurch, dass sie eben produktiv verwendet wird. Beim Geldkapital, das diesen Prozess gewissermaßen einrahmt, da ist eine Bedingung, eine Voraussetzung, ein Mittel dafür, dass es mehr wird, dass es eben einen solchen Prozess einräumt. Und wie gesagt, das ist die erste Hälfte der Antwort auf die Frage nach der Quelle. Es fehlt aber noch das Zweite, nämlich, damit Geldbesitzer, Banken, die über Geld verfügen, eben Leihkapitalgeber, sich auf diese Weise bereichern können, müssen sie nicht nur bereit sein, einen solchen Produktionsprozess vorzufinanzieren und hinterher aus dessen Früchten sich zu bedienen, sondern, es ist auch klar, es muss auf der anderen Seite auch ein genauso substanzielles Bedürfnis danach geben, von denen, die solche Geschäfte anzetteln. Nicht nur gelegentlich, sondern quasi immerzu für ihre ganze Geschäftstätigkeit mehr Geld zu benutzen, als sie selber haben. Weil wenn das bloß zufällig wäre, an sich treiben die Unternehmer das, was sie wollen und jeder kommt zurecht und nur ab und zu fehlt mal jemandem ein bisschen was. Wäre schon wieder eine blöde Geschäftsgrundlage für eine große Bank. Da können sie der Untergrund von Frankfurt noch so solide sein, aber solche großen Türme können sie man nicht darauf bauen. Es ist also verlangt, dass man sich das nochmal in Erinnerung ruft oder klar macht, es muss ein ganz substanzielles, dauerhaftes Bedürfnis der Geschäftswelt geben. Und mit Geschäftswelt meine ich jetzt erstmal die, die mit dem Geld was Produktives anfangen, die Geld wirklich Punkt für Punkt in Kapital verwandeln, also einen Produktionsprozess arrangieren, an dessen Ende Geld geschaffen worden ist, Geld verdient worden ist, zusätzliches, eine Ware hergestellt worden ist, die zusätzliches Geld einspielt, also zusätzlich im Verhältnis zu dem, was man reingesteckt hat. Es muss da das Bedürfnis geben, immerzu mehr Geld anzuwenden, als man hat. Um auch daran mal zu erinnern, es ist, damit man diesen ganzen, damit man mal die Basis dieses ganzen Systems sich meinetwegen mal wieder klar macht, ist an die zwei Bedürfnisse zu erinnern, die da einschlägig sind. Das eine ist das Bedürfnis derer, die ein solches Geschäft zu vollführen haben, danach, dass das dauerhaft läuft und sie möglichst alles, was sie nun mal für dieses Geschäft erübrigen können und sein Geld zu Kapital verwandeln möchten, dass das immer seinen Dienst tut in diesem Geschäft. Weil das ist ja vom Standpunkt einer solchen Geschäftemacherei ziemlich blöd, dass man eine wunderbare Ware produziert haben kann und dann ist man mit ihr fertig und denkt, jetzt ist das Werk getan. Und dann muss man ewig warten, bis mal einer vorbeischaut, der das Ding abholt. Eine Ware produzieren, das ist die erste Sache, und dann hat eigentlich der Geschäftsmann seinen Dienst getan. Oder eine Ware kaufen, um sie weiter zu verkaufen, dann hat der Kaufmann das eine getan, dann legt er sie aus, und dann hat er das Drangsal, er muss warten, dass ihn die einer abkauft. Dann kommt hinter der Produktionsperiode, in die der Mensch sein Kapital investiert, sein Geld als Kapital investiert hat, die Verkaufsperiode. Das Ganze ist eine Umschlagsperiode von einer Dauer, die beim Produzieren noch gar nicht absehbar ist. Man kann einen Plan machen, wann man mit dem Produzieren fertig ist. Aber wann man das Ding dann verkauft hat, das ist eine offene Frage. Und um das Geschäft weiterlaufen zu lassen, muss man das, was man in die erste Abteilung Warenproduktion gesteckt hat, quasi jetzt neu zur Verfügung haben, damit man weiter sein Geschäft betreiben kann und man hat das Geld, was man eigentlich ja schon in Form dieser Ware produziert hat, man hat es noch gar nicht verdient. Das ist das Problem des Umschlags, der Umschlagsgeschwindigkeit, wie schnell das Verkaufen vonstatten geht. Und dem liegt zugrunde die Kontinuität des Prozesses des Geldverdienens. Dass man mit dem Geld, das man investiert hat, nicht am Ende ist und man hat das Ding noch gar nicht verkauft und noch gar nicht das Geld wiedererhalten, mit dem man das Geschäft fortführen kann. Also das ist viel Gerede um das Problem des Kapitalumschlags. Und da sind schon vor den Banken die Kaufleute selber, die das betreiben, auf die schlaue Idee gekommen, machen wir es doch einfach so. Wer die Ware produziert hat und sie an einen Händler abgeliefert hat, der kriegt schon mal einen Gutschein, dass er sie abgeliefert hat. Der kriegt eine Bescheinigung. Der Händler geht davon aus, in 3 Wochen hat er das Ding verkauft, so lange gibt er sich Zeit. Er verspricht in 3 Wochen zu zahlen. Diesen Gutschein, Zahlung in 3 Wochen, kriegt der die Ware abgeliefert hat. Und der, das ist jetzt das Entscheidende, kann mit diesem Gutschein zu seinem eigenen Händler gehen, dem er seine Produktionsmittel abkauft, also im Falle eines Kneipenwirts zu seinem Bierverlag, und dem mit diesem Schein kommen und sagen, die nächste Runde wird geordert, hier hast du meinen Gutschein, der mir das abgekauft hat, meine Bierleichen, der zahlt in 3 Wochen und da kannst du dich gerade so gut drauf verlassen wie ich, gib mir dein Bier, ich gebe dir den Schein und das Geschäft läuft weiter. Diesen Gutschein nennt man Wechsel, deswegen, weil er auf diese erratische Art die Hände wechselt, also von einem Inhaber zum nächsten übergeht. Es gibt einen Haufen rechtliche Vorschriften darüber, die ihr euch bei der Schufa erklären lassen könnt, wenn ihr selber mal so ein Geschäft vorhabt. Und das Problem des Kapitalumschlags ist durch diese Art von kommerziellem Kredit bewältigt. Natürlich hat dieser kommerzielle Kredit einen gewissen Haken, weil der diesen Zettel dann kriegt, nie so genau weiß, ob der den ursprünglich mal unterschrieben hat, nach dem Motto, in 3 Wochen wird gezahlt, eine ehrliche Haut oder ein Scharlatan ist. Und selbst wenn er ein ehrlicher Scharlatan ist, ist noch nicht ganz klar, ob er das auch wirklich schafft, geschweige denn in den 3 Wochen. Deswegen ist die Übernahme eines solchen Wechsels zwar von Staats wegen mit allen möglichen Vorschriften, strengen Vorschriften umkleidet, aber die strengste Vorschrift nützt ja nichts, wenn nichts zu holen ist. Also, der einen solchen Wechsel empfängt, hat zwar was in der Hand, kann auch probieren, seinerseits diesen Zettel weiterzureichen. Das kann dann ja immer weitergehen. Dann kann der Bierverlag an den Bierbrauer, der Bierbrauer an den Hopfenmeister und der Hopfenanbauer an seinen Gifthändler und der Gifthändler wieder an die chemische Fabrik. Alles das immer weiterreichen. Bloß bei jedem stellt sich von neuem die Frage, ist der den Bierleichen abholt, auch wirklich zahlungsfähig in 3 Wochen. In dieser Notsituation, und das ist eine dauerhafte Sache, da merkt man schon, das ist bei jedem Geschäft, sobald ein Umschlag mit Kapital angezettelt wird, sobald eine Geldsumme sich in mehr Geld verwandeln soll, dadurch, dass richtig die Ochsentour des Produzierens und Verkaufens durchgemacht wird. Immer entsteht dieses Problem des Kapitalumschlags. Immerzu wird das Institut des Wechsels, also der vorfristigen Zahlung mit einem Zahlungsversprechen, in Anspruch genommen. Und immer entsteht von neuem das Problem, was ist mein Wechsel eigentlich wert? Und kann ich ihn wirklich frei verwenden, so wie ich es möchte, als Zahlungsmittel? Die Verwandlung des Wechsels, die Verwendung eines Zahlungsversprechens als Zahlungsmittel ist die erste Einstiegsdroge fürs Bankkapital. Weil die Banken sich gerne bereit erklären, diese Wechsel entgegenzunehmen, für den, der sie ihnen abliefert, Geld hinzulegen, also für den das Geschäft abzuschließen, dann hat er endlich mal wirklich richtiges Geld in den Fingern. Natürlich macht die Bank das nicht aus Freundlichkeit, sondern sie zweigt sich von dem versprochenen Ertrag was ab. sie zieht sich das ab und damit das Abziehen besser klingt, drückt sie es auf französisierten Lateinisch aus und nennt es Discount. Das ist nicht der Discountladen wie Aldi, sondern das ist das Diskontieren des Wechsels, Diskontieren, Abziehen von der versprochenen Summe etwas einbehalten. Und zwar nicht irgendwie einen willkürlichen Betrag, sondern, Banken sind ja redliche Figuren, einen festgelegten Prozentsatz. Das ist der sogenannte Diskontsatz, den die Banken für das Hereinnehmen von Wechseln berechnen. Dadurch macht sich die Bank zum Gläubiger des Wechselschuldners und löst den, der den Wechsel genommen hat, aus. Das ist die eine Quelle, und zwar eine nie versiegende Quelle des Bankleihgeschäfts. Eine Sorte von Geschäft, deren Begriff so zu bestimmen wäre, da wird ein schon produzierter Wert, eine fertige Ware, die schon ihr Geld wert ist, also auch das die Summe Geldes enthält, um die das Geld, wenn es als Kapital verausgabt wird und zum Kapital wird, wachsen soll. Profit nennt man das ganz schlicht. Jetzt habe ich den Anfang vom Satz vergessen. Es wird eine Ware, die diesen Profit bereits in sich enthält und die quasi bloß noch verkauft werden soll, vorfristig quasi in Geld verkauft, in quasi verkauft, nämlich in plötzliches Geld verwandelt. Da ist das Kreditieren, also das Geldverleihen der Banken dazu da, einen Wert, den es schon gibt, früher als der Markt sonst täte, in Geld zu verwandeln, für den, der das Geld braucht. Gegenzins. Die andere, genauso gewichtige und in ihrem Umfang mindestens genauso große Abteilung des Bankgeschäfts, geht auf ein anderes Problem der Geschäftemacherei ein. Nämlich, wer ein Geschäft anzettelt, muss erstmal ein Geld haben, damit das in die Gänge kommt. Schon da hapert es bei den meisten. Kriegt man ja manchmal erzählt von denen, die irgendeine geniale Idee bei der Herstellung von, wie nennt man die Dinger beim Internet, wo man sowas vorzeigen kann, so ein Fenster. Eine Website. Also, jemand hat eine ganz geniale Idee, wie man eine Website konstruiert, aber er hat kein Geld, das den Leuten zu verkaufen, also denen zu erklären, dass er das hat und sie bei ihm das dafür bestellen sollen. Er braucht Geld, das er nicht hat. Das ist quasi die simpelste Form eines Geschäftemachers, der mit seinem Geld mehr Geld verdienen kann. Außerdem hat er noch eine Geschäftsidee, aber es mangelt an Masse. Es ist aber nur so ein untergeordnetes Problem, bei dem eine Bank sich überlegt, ob sie so einem Heini dann wirklich was geben soll. Das gibt es gerade so nicht auf allergrößter Stufenleiter. Und da wird das Drangsal noch viel größer. Wenn nämlich eine Firma wie General Motors meint, sie setzt nicht mehr so viel ab, wie sie eigentlich in ihren Plänen vorgesehen hat, dann ist noch für den größten Unternehmer eines klar, er leidet unter der Konkurrenz. Andere bieten die Ware, mit der sie gegen ihn konkurrieren, in besserer Ausführung, mit schönerer Reklame, vielleicht sogar billiger als er selber an. Sein Geschäft taugt in der Konkurrenz gegen seinesgleichen. Und das gibt es vom kleinsten bis zum größten Unternehmen. Immerzu als dauerndes Problem. Sie taugt zu wenig. Oder wenn sie was taugt, dann möchte man das auf Zukunft sicherstellen, dass sie auch weiterhin als Konkurrenzmittel taugt. Man muss immerzu dran rumbasteln, das Publikum betören, die Ware billiger machen, ihr neue Attribute hinzufügen, die den Verkaufswert steigern. Und was braucht es dafür? Immerzu ein und dasselbe, nämlich mehr Kapital, als man schon verdient hat. Klar, oftmals kommen große Geschäfte auch damit aus, dass sie bloß das investieren, was sie schon verdient haben. Manchmal haben sie auch verdammt viel übrig und wissen gar nicht, wohin damit, weil in ihrem Geschäft was zu investieren, das lohnt sich vielleicht gar nicht mehr. Bloß mal das Prinzip ins Auge gefasst, kapitalistische Unternehmen konkurrieren untereinander, dann haben sie dauernd das Problem, dass um in der Konkurrenz sich durchzusetzen, eins nötig ist, nämlich zu wachsen. Der dumme Spruch dazu heißt, Stillstand ist Rückschritt. Und wer nicht wächst, der hat in der Konkurrenz schon ziemlich verloren. Bloß, wo kommen die Mittel fürs Wachsen her? Schon wieder steht die Bank zu Diensten und man hat hier eine Geschäftsgrundlage für das Bankgeschäft, die in dem kleinen, aber bemerkenswerten Paradox ihre Grundlage hat. Das Mittel fürs Kapital zu wachsen besteht in Größe. Ich will jetzt zu dieser tragischen Komplikation nicht groß was sagen. Das ist ja das Leiden aller Zwerge, dass zum Wachsen eigentlich das nötig wäre, was sie gerade noch nicht haben. Aber auch dafür gibt es eben ein Hilfsmittel. Das Geld, das die Bank verleiht, macht den Geschäftemacher die Größe schon heute zugänglich, die er unter Einsatz dieser Größe erst in Zukunft erreichen will. Das ist die zweite, dauerhafte, solide Grundlage fürs Bankgeschäft, weshalb Schulden und oder Kreditvergeben von der anderen Seite her gesprochen, so eine sichere Bank dafür ist, dass hergegebenes Geld schlicht dadurch, dass die Bank es hergibt, auf eine gewisse Zeit, mehr Geld einspielt. Das Bankgeschäft beruht darauf, dass es ein elementares Bedürfnis der normalen Geschäftemacherei quasi vorne und hinten einrahmt, das Geschäft anstößt oder überhaupt erst ermöglicht oder fördert und von den Früchten des geförderten und gewachsenen Geschäfts was abzahlt.